Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit. Am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Deutschland im Lockdown light. Das heißt, in diesen Tagen möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem sind sämtliche Möglichkeiten, sich zu treffen, eingeschränkt. Restaurants und Kneipen sind geschlossen, Kulturveranstaltungen abgesagt und auch die Sportangebote sind vielfach eingestellt worden, Sportstudios geschlossen. Ein Verzicht, der schon Paaren und Familien nicht leicht fällt. Doch wie ist es eigentlich für die, die alleine leben? In Vor-Corona-Zeiten war es kein Problem, sich jederzeit mit Freunden oder Familie zu treffen oder gar neue Menschen kennenzulernen. Und nun? Umfragen jedenfalls zeigen, dass die Gefahr wächst, sich in diesen Wochen einsam zu fühlen, gerade auch dann, wenn die Tage kürzer und trüber werden. Wie gehen Sie in dieser Lockdown-Leitzeit mit Ihrem Alleinleben um? Egal, ob Sie jung oder alt sind, macht es Ihnen zu schaffen, Menschen nur noch sehr begrenzt treffen zu können? Haben Sie für sich da auch eine Lösung gefunden, um mit dem Alleinsein klarzukommen? Rufen Sie uns kostenfrei an, gerne auch anonym, wenn Sie mögen. Die Telefonnummer lautet 00800 44 64 44 64, noch einmal 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen bis 11 Uhr am Telefon mit dabei ist die Professorin Sonja Lipke. Sie ist Gesundheitspsychologin und Verhaltensforscherin an der Jacobs University in Bremen. Frau Lipke, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen aus Bremen.
Und die gesamte Sendezeit über im Berliner Studio ist Stefanie Wegener von Teng. Sie ist Leiterin des Telefondienstes Redezeit bei den Maltesern in Berlin. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Röhl aus dem sonnigen Berlin. Ich freue mich, bei Ihnen in der Sendung zu sein.
Herzlich willkommen. Doch beginnen möchte ich mit Maria, 33 Jahre alt, die alleine in Köln lebt. Maria, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Hallo. Darf ich Sie nach Ihrem Leben in Vor-Corona-Zeiten fragen, wie haben Sie gelebt?
Also wie habe ich gelebt? Ich würde sagen, ich war sehr viel draußen, auch zum Sport, mit Freunden in Restaurants, viele Hobbys nachgegangen und eigentlich eher selten einen Abend zu Hause.
Und wie war es von der Arbeit her? Sind Sie immer in ein Unternehmen gefahren? Also haben Sie dort vor Ort gearbeitet oder waren Sie schon auch eher selbstständig, eher zu Hause gearbeitet?
Ich bin angestellt in einem Unternehmen und habe Montag bis Freitag ganz normal vor Ort im Büro gearbeitet.
Wie leicht oder schwer war es in dieser Vor-Corona-Zeit auch neue Menschen kennenzulernen?
Also ich denke, man hat schon viele neue Leute kennengelernt, weil man ja auch viel unterwegs war mit größeren Freundeskreisen. Das war eigentlich schon Teil, dass man immer wieder neue Leute kennengelernt hat, aber auch ansonsten in seinem Freundeskreis mit vielen verschiedenen Personen einfach verkehrt hat.
Nun sagen Sie, kaum einen Abend zu Hause gewesen in diesen Vor-Corona-Zeiten. Wie sind Sie mit der Tatsache umgegangen, dass Sie alleine wohnen, alleine leben? Hat Ihnen das was ausgemacht oder war das für Sie vollkommen okay?
Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied jetzt im Lockdown-Light, wo sich auch alle schon ein bisschen an die Corona-Maßnahmen gewöhnt haben. Im ersten Lockdown war das dann schon ein Schock, weil das für mich schon eine komplette Umkrempelung meines Lebens bedeutet hat. Und ich glaube, einfach viele Leute damals sehr unsicher waren und die meisten auf diesen, ja, schon fast wie mit einer Schockstarre damit reagiert haben, dass sie jetzt in ihren vier Wänden mit den Personen geblieben sind, mit denen sie da wohnen. Meine Freunde zum Beispiel haben das sehr streng ausgelegt und sind teilweise noch nicht mal mehr für Spaziergänge mit anderen Personen zusammengekommen. Und ja, das war dann schon eine hundertprozentige Kehrtwende für mich.
Also das heißt, das war eine Totalbremsung in dem Moment Ihres Lebens, so wie Sie das auch beschreiben.
Absolut.
Wie war es in dieser, wenn wir jetzt über diesen Lockdown im Frühjahr reden, wie war es mit dem Stichwort Arbeit? Konnten Sie noch ins Unternehmen fahren oder viele sind ja im Homeoffice oder war da schon auch das Stichwort Homeoffice auf der Tagesordnung?
Ich glaube, Homeoffice war bei uns eher die Ausnahme, mal wenn man einen Handwerker zu Hause hatte oder so, ist nicht die Norm. Wir sind dann alle ins Homeoffice gegangen. Ich muss sagen, früher war ich da kein Fan von. Die waren zwei Tage hintereinander dann schon ein bisschen seltsam, aber nachdem dann alle im Homeoffice waren, hat man sich irgendwie schnell umgewöhnt. Und heute würde ich eher so sagen, dass ich das eigentlich genieße. Also Es ist schön, ab und zu die Kollegen sehen zu können, aber das Homeoffice an sich finde ich jetzt teilweise oder erkenne ich viele Vorteile auch an. Das ist für mich in Ordnung.
Wie war das für Sie, so plötzlich wirklich aus, ich sage jetzt mal, von der Überholspur, so haben Sie es ja eben beschrieben, wirklich immer draußen, immer auch unterwegs, dann auf einmal komplett auf sich selber zurückgeworfen zu werden?
Ja, also ich glaube, man kennt sich selber ja auch und ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und wusste, dass das jetzt nichts ist, mit dem ich mich grundsätzlich wohlfühle. Und dann hat man angefangen, Strategien zu machen. Also dass man halt jeden Morgen aufsteht, duscht und sich vernünftig anzieht, bevor man sich an den Schreibtisch setzt, um nicht irgendwann das so einreißen zu lassen, dass man nicht mehr aus dem Haus geht. Ganz viele Projekte in der Wohnung, irgendwie Sportprogramme und eben viel telefoniert. Und man hat so versucht, irgendwie sich Pläne zu machen, was man jeden Tag macht, um sich da durchzuhangeln.
Wie sind Sie damit klargekommen, dass auch natürlich auch dieser physische Kontakt auch mit Freunden, mit Freundinnen fehlt, auch dieses Miteinander in einem Raum sein, miteinander erzählen? Kann das ausgeglichen werden durch die digitale Welt oder würden Sie sagen, nee, da fehlt dann doch was ganz Entscheidendes?
Ich glaube, das kann nicht ausgeglichen werden. Also ich habe mich dann auch gefragt, ob das dann irgendwann gesund ist. Also ich glaube, körperliche Nähe auch einfach in einem Raum zu sein, da wird schon eine gewisse Energie ausgetauscht, dass man auch sich angeregt unterhält und man vielleicht auch dabei irgendwie gewisse Berührung oder Nähe irgendwie dort nachgeht. Das kann über einen Bildschirm auch nicht ausgeglichen werden. Und schon allein einfach, ich denke auch so, dass man sich bei einer Begrüßung in der Regel umarmt oder so, das schafft auch eine gewisse Nähe, die dann durchaus fehlt.
Ich habe Sie eben so verstanden, dass Sie gesagt haben, die Freunde sind sehr, sehr, sehr vorsichtig gewesen und haben sich auch sehr, sehr stark zurückgezogen. Gab es Freunde, die gespürt haben, die wahrgenommen haben, dass das für Sie auch jetzt eine Ausnahmesituation ist, die man nicht so einfach auch bewältigt bekommt?
Ich glaube, sehr spät. Also ich muss auch sagen, ich glaube, am Anfang war ich selber überrascht, dass das alles irgendwie so gut klappt. Und das hat man dann vielleicht auch so ausgestrahlt. Und irgendwann ist das dann echt so ein bisschen gekippt. Und ich glaube, das haben viele eben nicht mitbekommen. Ich habe das auch später viel diskutiert mit Freunden, die halt gesagt haben, für sie war die Situation auch so neu, dass sie so für sie so ungewöhnlich war und sie sich da selber erst zurechtfinden mussten und tatsächlich da gar nicht die Kapazität hatten, irgendwie darüber nachzudenken, wie das jetzt eigentlich gerade für andere ist.
Würden Sie sagen, ich habe mich einsam gefühlt auch zwischendurch?
Also zum Ende hin glaube ich schon. Also was man einfach festgestellt hat, ist, dass für die meisten die Reaktion war, sich so in seinem natürlichen Rückzugsort mit den Menschen, mit denen man wohnt, irgendwie einzufinden und da eben sich neu einzurichten. Dass man das halt nicht so hatte. Das hat einem dann schon irgendwie war dann schon so ein Leitthema irgendwie, ob das irgendwie fehlt oder dass man dann in solchen Situationen auch, was greift man jetzt eigentlich zurück? Ich sehe das auch an meinen Freunden, die alleinlebend sind. Also ich glaube, fast alle von denen sind irgendwann zu ihren Eltern gefahren. Was jetzt irgendwie für sehr aktive Menschen, irgendwie Mitte 30, die sonst alle berufstätig und auch selten zu Hause sind, dann doch spannend zu sehen war, dass ja am Schluss dann irgendwie so der Zuzort bei den Eltern wahrgenommen wird. Das hat mir ja schon zu schaffen gemacht. Aber ich glaube trotzdem, dass das eben zum Anfang so war und jetzt empfinde ich das ganz anders. Und ich glaube, es war halt diese sehr ungewohnte Situation, in der Leute so reagiert haben. Das ist heute nicht so schlimm, aber es macht einem schon zu denken, dass man eben das vielleicht nicht hat, ja, diese eine Person, mit der man sich zurückzieht.
Also das, was Paare haben, was Familien haben, dass man sagt, okay, man ist dann zumindest zu zweit, zu dritt oder zu viert, das fehlt natürlich bei denen, die alleine leben. Nun vermute ich mal, Maria, dass Sie den Sommer natürlich auch genutzt haben, um auch wieder aufzutanken, was Kontakte treffen, Sport, vielleicht auch Kultur betrifft. Wie geht es Ihnen jetzt mit dem neuerlichen Lockdown-Light?
Also gerade geht es tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, ich habe das auch mit vielen Freunden aufgearbeitet, wie ich das damals empfunden habe. Und ich merke jetzt einfach, dass die Leute auch absolut entspannter mit der Situation umgeht. Ja, man hält sich an die Regeln und man trifft sich halt mit einem Haushalt auf einmal. Aber ich treffe mich die meisten Tage jetzt eben mit jemandem und Natürlich fehlt einem das, jetzt mal ins Restaurant zu gehen oder ins Kino oder ins Theater, aber das hat man jetzt den ganzen Sommer auch nicht so stark gemacht. Das fehlt natürlich auch allen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man hier alleine sitzt und irgendwie eben auch diesen kompletten Abstand wahrnimmt.
Haben Sie auch ein Stück gelernt, mit diesem Alleinsein nochmal anders, vielleicht auch besser klarzukommen? Kommt das auch dazu, dass man da etwas für sich selber auch, mit sich selber auch ausmacht und lernt?
Bestimmten Lerneffekt gibt es wahrscheinlich immer. Ich glaube auch, so im Homeoffice zu arbeiten, da hat man sich ja auch dran gewöhnt. Das fühlte sich in die ersten Wochen auch komisch an und auch sehr anstrengend, jetzt alles nur noch über Bildschirm zu machen. Das hat man jetzt auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich glaube, so vieles, was man am Anfang gedacht hat, was man irgendwie in der Krise lernt, dann doch nicht so gekommen. Also ich habe die erste Gelegenheit damals genutzt, wieder irgendwie einen günstigen Flug irgendwo in Europa an ein Reiseziel zu nehmen, als das wieder ging. Ich habe wieder viel zu viele Pläne gemacht. Also ich glaube, alles das, was man mal gesagt hat, oh, das habe ich jetzt für mich mitgenommen und das setze ich jetzt um. Na, vielleicht ist man dann da doch nicht so lernfähig.
Maria, wir machen an der Stelle mal einen Punkt. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie bereit waren, uns auch von Ihrer Situation zu erzählen. Wir werden im Laufe der Sendung sicherlich noch darüber sprechen, dass das gar nicht so einfach ist, sich damit auch zu outen. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie da auch mit Ihren Freundinnen, mit Ihren Freunden dann auch mittlerweile auch drüber erzählen, drüber sprechen konnten. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Und ich gebe das mal weiter, Frau Professor Lipke, auch an Sie. Wir haben ganz bewusst in dieser Sendung eine junge Frau gestellt, 33 Jahre alt, weil man natürlich beim Thema Alleinsein, beim Thema Einsamkeit sehr, sehr oft an ältere Menschen auch denkt, vielleicht auch an Frauen, die ihren Lebenspartner dann auch verloren haben. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, auch die Jüngeren in den Blick zu nehmen?
Ja, ganz wichtig. Also das ist immer ein Vorurteil, dass Einsamkeit ältere Menschen betrifft. Das haben wir schon lange vor der Corona-Pandemie beobachtet. Und die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass Einsamkeit eigentlich nicht mit dem Alter zunimmt, sondern ganz im Gegenteil, dass das eher ein Thema der Jüngeren ist. Und man muss natürlich dann unterscheiden, also Menschen, die dann schon in Pflegeeinrichtungen beispielsweise leben, sind typischerweise in solchen systematischen Erhebungen nicht mit drin, weil man die einfach nicht so einfach erreicht. Aber wenn wir jetzt mal alle Menschen nehmen, die einfach alleine zu Hause wohnen, also ohne Pflege oder eben ohne Einrichtung, da ist es tatsächlich so, dass dieses Gefühl der Einsamkeit oder des Leidens unter dem Alleinesein eher die Jüngeren betrifft und auch die Angst davor eher bei den Jüngeren ausgeprägt ist. Also das heißt, ältere Menschen, also so ab 50, die haben einfach ein gutes soziales Netzwerk und die haben dann vielleicht weniger Freunde, aber dafür qualitativ sehr hochwertige Beziehungen, auf die sie sich gut verlassen können und wo sie dann eben auch sagen können, das ist eine Freundschaft, die besteht jetzt schon seit 20 oder noch viel mehr Jahre, 40 Jahre, und die wird auch so eine Krise überstehen und die haben da ein gutes Vertrauen, wohingegen bei Jüngeren eben diese Lebensphase einfach noch ganz anders ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt in der Corona-Pandemie hat sich tatsächlich vieles verändert und auch dieses Gefühl der Einsamkeit. Also das heißt, wir haben dazu auch Studien durchgeführt und Kollegen haben das alles bestätigt, dass dieses Gefühl im Durchschnitt in der Bevölkerung mehr wird. Und interessanterweise haben wir dann eben auch noch mal gesehen, dass Menschen, die alleine leben, also wirklich ohne einen Mitbewohner oder Partner oder auch Familie, dass die sich vor der Corona-Pandemie relativ gesehen seltener einsam gefühlt haben als dann während dieser Phase. Also das heißt, das, was Maria gerade alles erzählt hat, das betrifft nicht nur Sie einzeln, sondern wirklich auch viele Menschen in Deutschland und auch über unsere Landesgrenzen hinaus.
Was vielleicht passend ist, Frau Lipke, zu unserer Sendung gestern eine Zahl vom Statistischen Bundesamt, die bekannt gegeben wurde, nämlich dass in Deutschland 17,6 Millionen Menschen alleine leben. Eine relativ große Zahl, die auch nochmal gewachsen ist 2019. Und es seien vor allem junge Männer und ältere Frauen, die alleine leben, hat das Statistische Bundesamt da noch hinzugefügt. verfügt. Frau Wegener-Fonteng, vielleicht bevor wir über das Thema Alleinsein, über das Thema Einsamkeit auch in diesen Corona-Zeiten reden, erzählen Sie uns, Telefondienst Redezeit, ist das eine Art Telefonseelsorge oder geht es da durchaus um weitaus mehr?
Das ist in einer gewissen Art auch eine Telefonseelsorge, ist aber ein sehr viel langfristiger Dienst. Wir gehören zur Familie der Malteser. Wir bezeichnen uns als einen telefonischen Besuchsdienst. Wir kommen nicht zu den Menschen nach Hause, sondern wir rufen sie an. Wir sind ein rein ehrenamtlicher Dienst. Auch ich leite diesen Dienst ehrenamtlich. Und was wir machen, ist einfach regelmäßige und langfristige Telefonkontakte zwischen zwei Menschen zu vermitteln. Ich mag den Begriff Telefonkontakt eigentlich nicht so gern. Ich mag viel lieber den Begriff Telefonfreundschaft, weil das ist es in der Tat. Sie müssen sich das so vorstellen, die Ehrenamtlichen rufen in der Regel einmal die Woche immer denselben Gesprächspartner an, mit dem sie dann tatsächlich eine vertrauensvolle Bindung eingehen. Und das ist so ein bisschen gemäß dem Leitmotiv der Malteser. Das ist ja bekanntlicherweise, weil Nähe zählt. Und das ist es, was wir versuchen. Wir möchten Nähe zu den Menschen nach Hause bringen, auch über das Telefon. Also insofern, Telefonseelsorge ist etwas Großartiges, weil das akut sofort Hilfe bringt. Aber das, was wir machen, ist eine langfristige Begleitung der Menschen.
Nun haben wir eben auch von Frau Lipke gehört, wir haben es am Beispiel auch von Maria gesehen, dass es wichtig ist, da nicht nur in Richtung Ältere zu schauen. Ich vermute mal, dass Ihr Angebot vielleicht auch eher ein bisschen in diese Richtung geht. Würden Sie denn sagen, mit Corona, da sind auch die Jüngeren auch für Sie stärker in den Blick gekommen?
Es ist in der Tat so, dass wir seit Corona merken, dass die Menschen jünger werden. Traditionell werden die Telefondienste mehr von Menschen wahrgenommen, die in ihrer zweiten Lebenshälfte sind oder teilweise sehr alt sind schon. Mittlerweile haben wir wirklich Anrufer, die um die Lebensmitte herum sind oder auch in ihren 40ern. Auch tatsächlich bis hin zu Schülern, die mit uns über ihre Probleme sprechen möchten.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal ein paar junge Stimmen zu Wort kommen lassen, denn meine Kollegin Theresa Bohrer hat noch einmal nachgefragt, wie es gerade auch Jüngeren geht in diesen Lockdown-Zeiten, Jüngeren, die alleine leben.
Also ich genieße eigentlich das Alleinewohnen und verbringe sonst dann halt Zeit mit meinen Freunden, sollte ich mich einsam fühlen.
Also ich habe gute Freundinnen natürlich, die da sind, aber so ein Partner, wo man sich einfach ein bisschen ankuscheln kann, einfach mal ja, zu zweit sein kann, das fehlt auf jeden Fall. Also so eine Quarantäne als Single ist, ich glaube, die Pärchen, die wissen gar nicht, was man da alles durchmacht.
Ja, das ist natürlich total schwierig, irgendwen kennenzulernen, weil man kann, Internet kann man im Moment vergessen. Also da trifft sich halt auch keiner. Einer hat mal gesagt, mit Maske dann irgendwie. Aber ich fand das halt auch schwierig, weil dann sieht man ja auch nur die Hälfte vom Gesicht und irgendwie fehlt dann ja auch irgendwie was. So der erste Eindruck, Lächeln.
Also es ist jedem selbst überlassen, sich während der Corona-Pandemie mit fremden Leuten zu verabreden und sich mit denen zu treffen. Ich mache das aber nicht. Ist es gut, sich jetzt in dieser Zeit auf seinen engsten Freundeskreis zu beschränken und nicht zu viele Leute zu treffen?
Ja, noch einmal Stimmen auch von Jüngeren zum Thema Quarantäne, zum Thema Alleinleben. Wir werden natürlich auch mit Älteren ins Gespräch kommen im Laufe dieser Sendung. Das ist klar. Viel Abstand, wenig Kontakt, Alleinleben in Corona-Zeiten. Das ist unser Thema heute. Und ich nenne nochmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben Sie auch eine Chance, auch von uns zurückgerufen zu werden. Frau Wegener-Fonteng, nun haben wir gerade gehört bei einer jungen Frau, die gesagt hat, Quarantäne, Pärchen wissen überhaupt nicht, was man durchmacht, wenn man alleine lebt. Was haben Sie in Ihrem Telefondienst, in Ihrer Redezeit, was haben Sie für Hinweise bekommen, für Erzählungen bekommen, die uns deutlich machen, wie schwierig diese Quarantäne, dieser Lockdown-Light für die Menschen ist, die alleine leben?
Ich glaube, wir müssen einen ganz großen Unterschied machen zwischen Alleinsein und Einsamsein. Weil was Maria jetzt geschildert hat, was sehr eindrücklich war und ich glaube auch sehr gut für die junge Generation steht, ist, dass sie sich oft alleine fühlt. Das ist aber so, allein kann auch alleins heißen. Das kann auch mit sich ganz und gut heißen. Ich glaube, wenn man im Freundeskreis rumfragt, gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich bin gerne alleine, aber keiner wird ihnen sagen, ich bin gerne einsam. Und die Menschen, die mich oder uns anrufen, sind wirklich einsam. Die haben einfach keine Wahlmöglichkeit, andere zu kontaktieren. Also weder über soziale Medien oder Netzwerke oder Telefonate. Da gibt es wirklich niemanden. Diese Menschen leben alleine und ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer sich vorstellen können, dass es wirklich vielleicht auch in ihrer Umgebung Menschen gibt, die niemanden haben. Die hören ihre eigene Stimme nur, wenn sie mit sich selber sprechen. Und diese Menschen kontaktieren uns, egal welchen Alters. Und das ist richtig, hauptsächlich ab der Lebensmitte. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den wir in dieser Zeit machen sollten.
Vielleicht schaffen wir das vor den Nachrichten noch gute Minute, Frau Lipke, um diesen Unterschied allein sein, einsam sein, nochmal vielleicht auch aus Ihrer Sicht deutlich zu machen.
Also ich finde das vor allem deswegen so wichtig, weil jetzt in dieser Corona-Pandemie viel über Social Distancing gesprochen wird. Und Social Distancing würde bedeuten, dass man von Menschen allgemein Abstand hält und eben jeglichen Kontakt einschränkt. Und das kann natürlich zu Einsamkeit führen. Aber was wir eigentlich nur brauchen, ist das Physical Distancing, also das Abstand halten oder das Vermeiden von großen Menschenmengen. Und das ist rein physisch. Also das heißt, das Abstand halten von anderen Menschen mit diesen 2 Metern ist schon ausreichend, um entsprechend sich vor einer möglichen Ansteckung dann zu schützen. Und das ist vergleichbar mit alleine sein oder eben, also das ist etwas erstmal Neutrales, aber es kann eben auch zusammenhängen mit der sozialen Isolation und das kann man eben von außen gut beobachten. Die Einsamkeit kann man nicht beobachten. Also man hat Indikatoren darauf, ob sich jetzt jemand nicht wohlfühlt oder einsam, aber eigentlich ist das ein sehr individuelles Gefühl, was wir als Menschen wahrnehmen können, aber nicht so messen wie jetzt zum Beispiel die soziale Isolation.
Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber reden, Frau Professor Lipke. Sie haben da auch eine entsprechende Studie noch zugemacht. 0800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen und uns Ihre Erfahrungen schildern wollen. Viel Abstand, wenig Kontakt, allein Leben in Corona-Zeiten. Das ist unser Thema heute bis 11:30 in der Lebenszeit. Und Sie können weiter anrufen 00800 4464 4464 oder uns eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn Sie uns erstens erzählen wollen, natürlich auch von Ihrem Alleinsein, von Ihrem Alleinleben. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir das auch deutlich unterscheiden müssen, auch von dem Gefühl, sich einsam zu fühlen. Oder wenn Sie in Ihrem Umfeld Menschen sehen, die gerade auch in diesen Corona-Zeiten das durchaus als Herausforderung auch erleben, bei all den Dingen, die geschlossen sind, Kulturveranstaltungen, Restaurants, Sportstudios, mit diesem Alleinleben klarzukommen. Meine Gäste heute Morgen, die Professorin Sonja Lipke, ist mit in der Runde Gesundheitspsychologin und Verhaltensforscherin an der Jakobs-University Bremen und Stefanie Wegener von Teng. Sie ist Leiterin des Telefondienstes Redezeit bei den Maltesern in Berlin. Nun haben wir, Frau Lipke, schon diese Unterscheidung, Sie haben es eben auch noch mal gemacht, zwischen Alleinsein und Einsamsein auch noch mal deutlich auch gemacht. Sie haben das in einer Studie untersucht, vor Corona-Zeiten, in Corona-Zeiten. Wie sehr ist denn die Gefahr gewachsen und wächst sie vielleicht auch gerade in diesen Tagen, dass Menschen, die normalerweise vielleicht auch gut alleine leben, auch in eine Einsamkeit hineinkommen können?
Genau, also wir haben in einer Studie letztes Jahr gefragt, wie häufig sich die Menschen einsam fühlen und da haben wir weniger gefunden als dieses Jahr. Also das heißt, es gehört irgendwie einfach zu uns dazu, sich immer mal einsam zu fühlen. Aber dieses Jahr waren es eben doppelt so viele. Und das war im Juni, also nicht zu einer Zeit, wo wir im strengsten Lockdown waren. Also das heißt, da waren wirklich viele Menschen betroffen. Das waren 39%, also wirklich schon sehr viele, die sich mindestens einmal pro Woche einsam gefühlt haben. Und wenn man sich dann eben vorstellt, das sind doppelt so viele wie letztes Jahr, dann ist das eben eine große Gruppe in unserer Gesellschaft, die da eben Kontakt zu anderen Menschen vermisst und nicht einfach nur den Kontakt an sich, sondern wirklich auch mit einer gewissen Qualität. Ich finde das ganz wichtig zu beachten, wenn man eben daran denkt, wie sehen unsere Kontakte heutzutage aus. Also viele Menschen, die jetzt zum Beispiel im Homeoffice arbeiten, haben sehr viele Kontakte, aber eben immer durch den Computer vermittelt. Und da wird natürlich bei der Interaktion viel rausgefiltert. Und das andere ist, wenn man ja den körperlichen Kontakt nicht mehr so hat, also jetzt zum Beispiel einfach mal dem Freund auf die Schulter klopfen oder sich die Hand geben, dann ist natürlich erstmal etwas reduziert, was doch zu uns Menschen irgendwie so dazugehört, dass das viele eben vermissen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir bei uns selber gucken, wie geht's uns damit, aber auch einfach an andere Menschen denken und auf andere Menschen zugehen, von denen man vielleicht so erstmal gar nicht erwarten würde, dass die etwas vermissen. Also man sollte immer bei sich selber anfangen. Das ist eigentlich die Botschaft.
Nun haben wir eben auch von Frau Wegener von Teng gehört, dass Menschen, die bei der Redezeit anrufen, das sind Menschen, die praktisch keinen Kontakt haben, die sich selber zuhören, wenn es darum geht, auch die eigene Stimme dann auch noch mal zu hören. Frau Wegener von Teng, wie schwer oder leicht ist es denn, an diese Menschen heranzukommen, mit denen ins Gespräch zu kommen?
Wenn Sie sich erstmal outen, das sage ich jetzt mal ganz bewusst so, wenn Sie den Mut aufbringen, Hilfe zu suchen, dann ist es ganz einfach, an Sie heranzukommen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und auch vielleicht ein kleines Senfkorn Hoffnung zu implantieren. Was schwierig ist, ist, dass die Menschen überhaupt sich aufraffen und sprechen. Das Thema Einsamkeit, das wird auch schon lange immer wieder thematisiert, ist belegt mit Schuld und Scham. Ich habe immer wieder Menschen, die am Telefon zu mir sagen, ach, wissen Sie, ich kenne ja gar nicht so viele. Und wenn ich dann irgendwann im Gespräch sage, stimmt, Sie fühlen sich einsam, dann kommt immer wieder, Gott sei Dank haben Sie es gesagt, ich hätte es mich nicht getraut. Oder es kommt auch ganz häufig, dass die Menschen sich schuldig fühlen, dass sie sagen, wissen Sie, es liegt an mir, ich muss ein ganz furchtbarer Mensch sein, sonst wäre ich doch hier nicht alleine zu Hause. Stimmt's? Immer wieder die Frage, ich bin es bestimmt, ich bin es, anders kann es nicht sein. Und insofern ist das tatsächlich ein ganz großes Feld, bis wir an diese Menschen herankommen. Und ich möchte alle ermutigen, die uns jetzt zuhören, die entweder einsam sind oder auch Menschen kennen oder ahnen, dass sich jemand einsam fühlt, sie zu ermutigen, irgendwo anzurufen und Hilfe anzunehmen. Das ist der erste wichtige Schritt.
Also Frau Wegener von Teng, das ist natürlich besonders traurig, wenn man sich dann in dem Moment vorstellt, dass die Menschen meinen, es würde tatsächlich an ihnen liegen. Ich möchte ganz gern die Runde erweitern, denn am Telefon ist Rosemarie Westphalen, die aus Hessen anruft. Frau Westphalen, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Hallo, ich grüße Sie. Ich lese, Sie sind 85 Jahre alt, leben auch alleine?
Ja, genau, ganz allein.
Wie geht es Ihnen damit auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo vieles ja auch nicht mehr möglich ist?
Ja, also ich bin gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Insofern bin ich schon sowieso eingeschränkt. Aber die Corona-Angelegenheit, die gibt mir natürlich noch weniger Möglichkeiten. Mhm. Und das ist schade.
Das heißt, Sie konnten, obwohl Sie angeschlagen sind, vorher sich noch mit Freunden, Familie treffen oder konnten vielleicht auch noch rausgehen?
Ja, sicher. Ich konnte noch kleine Dinge machen. Da, Freunde, Familie, das ist alles etwas schwierig. Freunde, wenn sie in meinem Alter sind, da sterben die Freunde davon. Die sind verschwunden. Und Freunde, neue Freunde machen können sie in diesem Alter auch in den wenigsten Fällen. Und ja, und meine Tochter wohnt nicht hier und das ist alles irgendwie sehr beschränkt. Aber ich hatte mir vorgestellt, noch mal ein bisschen was zu unternehmen. Ich hatte mir dieses 365-Euro-Ticket für Hessen gekauft und wollte noch so kleine Sachen unternehmen mit der S-Bahn oder mit den Zügen bis nach Kassel, das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft. Aber das ist mir nun verwehrt.
Das heißt, Sie gehören natürlich auch damit mit 85 natürlich auch zur Risikogruppe. Ja, genau. Das heißt, die Sorge ist natürlich auch sehr groß, selbst wenn Bahnfahren theoretisch noch geht, dass Sie sich dort anstecken, vermute ich mal.
Ich mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Da bin ich natürlich sehr eingeschränkt und nur hier zu Hause.
Nun haben wir eben gehört, Sie haben gesagt, Tochter etwas weiter weg. Gibt es denn Menschen, mit denen Sie auch in diesen Zeiten in Kontakt sind? Oder würden Sie sagen, das ist doch ganz, ganz schön schwierig?
Naja, doch, ich kenne schon einige Leute, aber wenig, ganz wenig. Denn das ist, wenn man alt ist, nicht mehr so einfach. Und ich kenne einige nette, sehr nette Leute. Aber wie gesagt, gerade in diesem Jahr sind 3 Leute aus meinem engeren Bekanntenkreis gestorben, in diesem Sommer. Mhm. Und so muss ich irgendwie zurechtkommen. Ich bin allein, aber ich würde sagen, ich bin nicht einsam.
Woran machen Sie für sich den Unterschied fest? Also wo würden Sie sagen, ab dem Punkt, da würde ich mich dann doch einsam fühlen, aber so ist es vielleicht auch noch mit dem Alleinsein und dem Alleinleben okay?
Ja, also es gibt kleine Momente, wo ich das Gefühl habe, da ist ein Kipp, ich könnte mich einsam fühlen. Das Einsamsein ist ja eigentlich ein Leidensdruck. Und den habe ich ganz selten, wenn das Wetter sehr schlecht ist und sehr dunkel und es mir gesundheitlich sehr schlecht geht, sicher, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass es wirklich schmerzt. Aber dann sehe ich wieder Dinge, die mir sehr viel Freude machen und dann habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Außerdem lebe ich hier mit meiner FAZ, wenn Sie wissen, was das ist.
Also Sie sind passionierte Zeitungsleserin,
heißt das? Ja, ich bin ständig am Zeitungslesen. Aber mein Problem, mein wirkliches Problem, ist, wie ich mit Krankheiten umgehe. Da bin ich echt allein. Da bin ich ganz allein.
Also, dass Sie da keine Unterstützung auch haben, wenn Ihnen da zum Beispiel was passiert, also Sie vielleicht fallen oder sowas.
Wenn ich falle, ist kein so großes Problem. Okay. Da habe ich ein Notsignal zum Roten Kreuz. Aber nein, das meine ich jetzt nicht so. Ich habe in den letzten 2 Jahren 3-mal erlebt, dass ich wirklich über Nacht so krank wurde, dass ich morgens nicht mehr wusste, wie ich zur Toilette gehen konnte und so weiter. Und so richtig hilflos war 2 Tage, ehe ich mal überhaupt ans Telefon kam. Und das sind Situationen, wo ich nicht das Rote Kreuz rufen kann. Die bringen mich sofort ins Krankenhaus.
Aber so wie ich Sie verstehe, haben Sie sich ja auch bewusst dafür entschieden, alleine zu wohnen und zu leben. Weil es gäbe ja da durchaus auch die Alternative, die Wohnform so zu ändern, dass Sie in den Momenten und an den Stellen auch Unterstützung bekämen.
Ja, das sind so Gedanken, die man bekommt, sicher. Mhm. Aber mein Mann ist vor noch nicht ganz 3 Jahren verstorben. Der war lange Zeit sehr krank. Und da gab es gar nicht diese Möglichkeit, das Haus zu verlassen. Und dann ist er verstorben, dann kam für mich eine sehr schwierige Zeit und die ist noch schwierig. Und das ist ein ganzes Haus, wie soll ich das ausräumen? Ja. Aber ich hänge auch an dem Haus, das muss ich dazu sagen.
Das ist ja klar, das ist absolut nachvollziehbar.
Und an meinem kleinen Gärtchen mit einer riesen, wunderschönen Tanne.
Frau Westphalen, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Ja,
danke schön. Dass es Ihnen gut geht, auch mit Ihrer FAZ, dass Sie das Lesen weiterhin genießen. Und es gibt viele, viele andere Alternativen, natürlich auch eine gute Zeitung zu lesen. Also alles Gute, Frau Westphalen, und danke dass Sie uns erzählt haben aus Ihrem Leben.
Ja, danke schön.
Ich gebe das nochmal auch in die Runde hinein, Frau Lipke. Was wir auch nochmal gehört haben, gerade natürlich, wenn Menschen über 80 sind, Mitte 80 sind, da sind dann nicht mehr viele Freunde übrig, wie wir gerade gehört haben, die vielleicht wegsterben und Tochter, Familie weit weg. Wir haben bisher eher ein bisschen in Richtung Jüngere geschaut. Müssen wir die Älteren beim Thema Alleinsein, beim Thema Einsamsein auch in den Blick nehmen?
Auf jeden Fall. Also dieser generelle Befund, dass Einsamkeit eben kein alleiniges Thema für Ältere ist, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich viele Ältere einfach aufgrund des Risikos, dass eben Freunde oder auch Partner, Familie, Mitglieder dann versterben, dass die sich dann eben dem Risiko eher auch ausgesetzt sehen, dann sich alleine und dann möglicherweise auch einsam zu fühlen. Was da eigentlich so ein ganz zentraler Befund der Forschung ist, ist, dass das Problem mit der Einsamkeit und Krankheit, also das heißt, auch jüngere Menschen, die gesundheitlich belastet sind, erleben, dass dann die Einsamkeit doch von stärkerer Bedeutung wird. Also das heißt, wenn man auf andere Menschen angewiesen ist oder eben irgendwie Hilfe braucht, aber nicht weiß, an wen man sich wenden kann, dann kommt natürlich viel mehr noch dieses Gefühl, ich brauche da Hilfe, ich brauche Unterstützung, auch um mit dieser Situation umzugehen. Und also jüngere Menschen haben eben einfach mehr Unterstützung, wenn sie eben noch in der Familie wohnen oder wenn es dann Eltern gibt, die dann nochmal einspringen. Bei älteren Menschen, die dann eben diese anderen Mitmenschen nicht mehr haben oder wenn die Familie tatsächlich weiter weggezogen ist, sollten wir eigentlich uns viel mehr noch an unsere Einbettung in der Gesellschaft erinnern. Also bürgerschaftliches Engagement ist da ein großes Stichpunkt. Also das heißt, einfach mal an Nachbarn denken und natürlich nicht derjenige, der sich einsam fühlt, dann auf andere zugehen. Natürlich, diese Offenheit ist dann auch wichtig, aber einfach wir als die sich vielleicht nicht einsam fühlen, doch mal bei den Nachbarn anklingeln oder eben mit Abstand dann vorbeigehen, einfach den Kontakt suchen, denn darüber halten wir als Gesellschaft zusammen. Mhm. Und oftmals ist es eben so, wir brauchen gemeinsame Interessen. Das kann zum Beispiel der Tannenbaum sein, dass man den gemeinsam schmückt oder eben, dass man füreinander einkauft und dann in einer Krisensituation auch wirklich weiß, an wen man sich wenden kann oder wer dann möglicherweise auch bei einem selber mal anklingelt. Und dass es da wirklich auch zu einem Geben und Nehmen kommen kann. Denn ein großes Problem bei der Einsamkeit ist, also es wurde eben auch schon genannt, da ist ja ein Änderungsdruck drin. Also das heißt, jemand, der sich einsam fühlt, sollte dieses Gefühl auch sehr ernst nehmen. Also dann auch wirklich, ne, wie bei einer Tankanzeige im Auto zu einer Tankstelle fahren. Und
also schauen, wie kann er die Situation tatsächlich auch ändern. Frau Lipke, genau. Ich würde ganz gerne noch Sendung mit Hörerbeteiligung 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Ich würde gern Uta Bornschein aus Ostfildern mit in die Runde hineinnehmen, die bei uns beim Telefonteam auch angerufen hat. Frau Bornschein, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie. Leben Sie auch alleine?
Ich lebe alleine, ja. Und ich so quasi schon immer, also ich bin alleinstehend schon immer und also ich habe auch über Jahre hinweg, ich bin von Beruf Krankenschwester und habe tatsächlich über letztendlich 17 Jahre hinweg im Bereich von Wohnheimen gewohnt, ja, in Wohngemeinschaft, aber eben jetzt auch schon viele Jahre definitiv alleine.
Und wie geht es Ihnen damit? Ich habe ja Maria zu Beginn der Sendung gefragt, vor Corona-Zeiten und jetzt in diesen Lockdown-Leitzeiten, gibt es da für Sie schon einen deutlichen qualitativen Unterschied?
Also für mich ist der Unterschied vor allem, also ich bin berentet seit einem Jahr, ja, bin zwar beruflich noch aktiv, ja, freiberuflich, aber bin in Rente. Also ich habe jetzt keinen Arbeitsplatz, zu dem ich gehen würde oder so. Ich habe Freunde, ich habe ein Netzwerk, aber es ist eben so, wenn man sich nur zu zweit treffen kann und es ist zum Beispiel eine Gruppe, ich gehöre zu einer Gruppe von 7 Frauen, wir treffen uns regelmäßig. Ja, und wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir treffen uns zu zweit, dann bleibt eine übrig. Ja. Es gibt auch eine andere Gruppe, da haben wir uns dann per Skype sonntagnachmittags getroffen zum gemeinsamen Kaffee trinken und so. Und trotzdem auf die Länge der Zeit fehlen mir 2 Dinge. Und das eine ist, Gastfreundschaft leben zu können. Und das andere sind Berührungen. Mhm. Das ist das, was mir am meisten fehlt, als jetzt irgendwo essen gehen zu können. Das konnte ich sowieso nie so viel und so oft, weil es einfach vom Finanziellen her nicht geht. Das ist jetzt nicht das, was mir so sehr fehlt. Aber die beiden Aspekte, Gastfreundschaft leben zu können.
Also Menschen einzuladen, dass sie zu ihnen nach Hause kommen. Ja. Und das Stichwort Berührung, das haben wir ja auch, diese physische Distanz. Da hat ja auch Frau Professor Lipke schon auch etwas so gesagt. Das betrifft viele, aber die, die in Familie, in Beziehungen leben, haben das ja zumindest dann in diesem kleinen, engeren Kreis ein Stück weit, auch wenn das natürlich nicht möglich ist, bezogen auf Freundinnen, auf Freunde.
Ja. Meine Herkunftsfamilie ist sowieso, also das, was mein Bruder mit Familie ist, weiter weg. Von daher ist da sowieso jetzt nicht die Möglichkeit, ja. Und ja, mit Freundeskreis ist es einfach schwierig, wenn die Bestimmungen entsprechend sind. Und es gab ja im Frühjahr eine Phase, wo man sogar noch nicht mal jemand anders hätte im Raum treffen können. Und wir sind dann auch viel miteinander spazieren gegangen im Sommer und so. Aber also mir fehlen wirklich die Berührungen, das muss ich sagen.
Frau Bornschein, dann nehmen wir das an der Stelle als Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und von Ihrem
Und ich möchte noch eines sagen. Ja. Also im Blick jetzt zum Beispiel auch auf die Feiertage, die kommen. Ja. Das ist auch, denke ich, für Alleinlebende eine Schwierigkeit, wenn es dann heißt, es dürfen sich nur zwei treffen.
Mhm. Ja.
Und keine Dreiergruppen, eben drei Personen. Es dürfen sich zwar zwei große Familien treffen, wo die Leute vielleicht auch, was weiß ich, wie viele andere Kontakte haben im Alltag, im Beruf, aber es dürfen sich keine drei Alleinstehenden treffen. Also momentan ist es ja so. Und es könnte ja sein, es deutet jetzt einiges darauf hin, dass es weiter so geht in den Dezember hinein. Und das könnte, glaube ich, schwierige Situationen ergeben.
Frau Bornschein, das greife ich auf und gebe ich direkt mal weiter an Frau Wegener von Teng mit dem Telefondienst Redezeit. Ist das etwas, Frau Wegener von Teng, was Menschen schon im Blick nehmen, diese Feiertage im Dezember, die Möglichkeit, dass es bei all diesen Beschränkungen vielleicht auch bleibt?
Ja, absolut. Also das Thema Corona wird eigentlich in jedem Telefonat im omnipräsent. Und da gibt es einen ganz großen Unterschied. Das haben wir schon gesehen vorhin mit Maria als jungen Menschen. Die jungen Menschen sind sehr optimistisch, weil sie einfach wissen, sie haben noch unfassbar viel Lebenszeit vor sich. Und sie sagen sich alle, es ist ganz furchtbar, aber es wird vorbeigehen und dann lebe ich mein Leben. Bei den alten Menschen ist das ganz differenziert zu sehen. Die gehen viel tiefer in die Resignation und sagen sich, ach, ob ich das jetzt überhaupt noch erlebe und was wird überhaupt sein und habe ich dann noch die Kraft? Also da fällt das Thema Weihnachten, Feiertage, Dunkelheit auch viel, viel schwerwiegender aus als bei den jungen Menschen.
Am Telefon ist Stefanie Sawasch aus der Nähe von Hamburg, ruft sie an. Frau Sawasch, grüße Sie.
Guten Morgen.
Wird demnächst 35, steht das?
Nee, 55.
Entschuldigung, 55, dann habe ich das jetzt falsch gelesen jetzt hier. Ich habe da so einen Bildschirm, wo ich, will die nächsten 35 Jahre nicht alleine leben. Okay, jetzt, genau. Jetzt habe ich es begriffen. Erzählen Sie, was Sie erzählen wollen.
Ja, also man sagt ja, dass in Corona-Zeiten, sag mal, Probleme wie unter einem Brennglas sichtbar werden. Und ich lebe halt auch eigentlich mein Leben lang alleine und ich habe eine Handvoll richtig guter Freundinnen, die mir auch in dieser Zeit sehr nahe stehen. Und ich habe Tiere und ich hab schon auch ein Umfeld. Aber mir wurde einfach klar, dass ich als Einzelperson, und die Problematik wurde ja in der Sendung auch schon beleuchtet, so auf Dauer nicht weiterleben möchte. Und das wurde mir wirklich in dieser Zeit so sonnenklar, dass ich einen Impuls, den ich schon länger hatte, nämlich mal über ein Wohnprojekt nachzudenken, auch jetzt in die Tat umgesetzt habe und mich umgeschaut habe, wo einfach auch wirklich Leute in meinem Alter sich aus ihrem normalen Umfeld jetzt trennen, also Einzelhaus und so weiter, und zum Beispiel eine Genossenschaft bilden und in Einzelwohnungen, in einem großen Gebäude wohnen, mit Gemeinschaftsräumen und so einfach auch Gemeinschaft leben.
Also wir haben ja eben schon, und Frau Professor Lipke hat es ja eben auch schon gesagt, es gibt irgendwann so einen Punkt, das ist wie beim Tanken, da muss man tatsächlich was tun und was machen. Und so wie ich das bei Ihnen raushöre, ist der Punkt für Sie erreicht, wo Sie gesagt haben, so die nächsten 35 Jahre, ich habe es eben vorgelesen, ich will einfach nicht länger alleine leben.
Nee, genau. Mhm.
Und Corona hat da nochmal, vermute ich mal, nochmal einen entsprechenden Impuls auch nochmal zusätzlich gesetzt.
Ja, genau. Also weil natürlich auch meine Kontakte eingeschränkt sind, wie bei jedem. Und ich sehe, wie Familien sich haben oder so zusammen sind. Und und ich bin halt in der Regel alleine. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich den Rest meines Lebens alleine so leben möchte. Und
gebe das gerne.
Das hat einfach was ausgelöst jetzt.
Frau Sawasch, herzlichen Dank für den Anruf. Ich gebe das gerne auch in die Runde mit hinein. Frau Lipke, Sie haben nach 11 Uhr eine Konferenz, deswegen sollen Sie auch noch mal hier zu Wort kommen. Sie haben eben gesagt, irgendwann muss man dann auch aus dieser Spirale, sind jetzt meine Worte, auch herauskommen. Wir haben jetzt diesen Vorschlag von Frau Sawasch auch gehört. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch in unserer Gesellschaft für sich dieses Alleinleben zu verändern.
Genau, also was wir zum Beispiel auch untersucht haben, ist der Zusammenhang mit körperlicher Aktivität. Und deswegen finde ich das ganz wunderbar, dass verschiedene Beiträge heute auch darum gingen, so rausgehen, zusammen spazieren gehen, Möglichkeiten suchen, um eben trotz dieser Distanzen dann miteinander im Kontakt zu bleiben und möglicherweise auch Kontakte neu zu suchen. Denn wenn man einfach nur aus dem Fenster schaut und dann möglicherweise andere gemeinsam eben da langlaufen sieht, das erzeugt eher so ein Gefühl, oh, ich möchte auch gerne und warum geht keiner mit mir und so. Also von daher würde ich an der Stelle eben unbedingt empfehlen, einfach den Schritt vor die Tür wählen, wenn man nicht gerade in Quarantäne ist und zu Hause bleiben muss und einfach jegliche Möglichkeiten suchen, auch auf andere zuzugehen. Und natürlich auch die Zeit des Alleineseins nutzen, um sich über ja, die Werte und vielleicht auch die Ziele im eigenen Leben nochmal klar zu werden. Also das, was eben möglich ist, auch zu nutzen und dann Pläne zu machen, gut in die Zukunft zu gucken und eben ja, da die Hoffnung nicht zu verlieren.
Frau Lipke, nun war ja und ist für viele eine Möglichkeit, zur Arbeit zu gehen, ins Unternehmen zu gehen. Stichwort Homeoffice verhindert das ja auch und damit brechen ja auch ein Teil der Kontakte weg. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen und Monate dauern. Nun haben Sie das gemeinsame Spazierengehen angesprochen, also Freunde angesprochen. Wir haben darüber geredet, dass man vielleicht tatsächlich seine Wohnsituation grundsätzlich ändert. Was sagen Sie zum Schluss? Wir haben noch eine knappe Minute. Wie sehr wird uns das Thema Einsamkeit beschäftigen und wie wichtig ist es, dass Menschen für sich persönlich da eine Lösung finden?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach diese Situation zu nutzen und nicht einfach nur darunter zu leiden und dann zu sagen, ach, da gibt es keinen Weg raus, sondern diesen Leidensdruck auch wirklich ernst zu nehmen, weil uns Menschen das einfach ausmacht. Also dieses Gefühl des Alleineseins, das kennen wir Menschen schon immer und auch des Alleineseins darunter zu leiden, also die Einsamkeit. Und da unterscheiden wir uns eben von Maschinen oder Computern und dementsprechend sollten wir das auch wirklich so nutzen, dass wir langfristig da mit anderen Menschen gut im Kontakt bleiben.
Frau Professor Lipke, herzlichen Dank. Ihnen alles Gute, dass Sie uns auch Ihre Studienerkenntnisse auch mitgeteilt haben, mit eingebracht haben in dieser Runde jetzt hier. Viel Abstand, wenig Kontakt. Wir werden nach den Nachrichten weiterhin allein leben in Corona-Zeiten. 00800 4464 4464, falls Sie kostenfrei anrufen wollen.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Letzte halbe Stunde der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Deutschland im Lockdown Light. Wir reden heute über das Alleinleben in Corona-Zeiten. Rund 17,6 Millionen Single-Haushalte gibt es alleine in Deutschland. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, über die Sorgen, über die Gefahr, möglicherweise auch in diesem Alleinleben mit beschränkten Kontakten auch sich einsam zu fühlen und einsam zu werden. 00800 4464 4464. Die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben uns gerne eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, dann auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann hätten wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste, Stephanie Wegener von Teng, habe ich Ihnen bereits vorgestellt, ist die Sendung über dabei. Sie ist Leiterin des Telefondienstes Redezeit bei den Maltesern in Berlin. Und in dieser letzten halben Stunde mit dabei ist Dr. Janosz Schobin, Soziologe an der Universität Kassel. Herr Dr. Schobin, guten Morgen erstmal Ihnen auch. Hallo, grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Röhl. Grüße Sie.
Nun haben wir in dieser Sendung schon über Scham gesprochen. Wir haben über Schuld gesprochen und sich schuldig fühlen, wenn Menschen einsam sind, sich einsam fühlen. Nun haben wir gleichzeitig auch festgestellt, dieses Phänomen breitet sich immer weiter, gerade in diesen Zeiten auch aus. Wie schambesetzt ist Einsamkeit aus Ihrer Sicht noch in Deutschland?
Also vor der Corona-Krise würde ich sagen, war es sehr schambesetzt. Also das habe ich immer wieder in Interviews so gesagt bekommen. Teilweise so, die Deutschen sind so verkopft, die können über sowas gar nicht reden. Ganz häufig aber auch in den Interviews, wenn man danach fragt, dass die Leute drumherum reden. Manche Leute leben teilweise, also ich habe Leute interviewt, die in unter Lebensumständen leben, wo man sich fragt, wie kann das sein, dass sie nicht einsam sind? Aber wenn man sie fragt, rücken sie eigentlich nicht mit der Sprache raus. Also ich würde sagen, vor der Corona-Krise ganz stark. Ich habe aber das Gefühl, dass sich das vielleicht gerade ein bisschen ändert. Weil durch die Krise ist es so, früher war es so, dass Einsamkeit ja etwas war, das man irgendwie selber, wie soll man sagen, verursacht hat. Man hat seine Beziehung ruiniert oder seine Ehe nicht richtig gepflegt oder man hatte irgendwas getan oder man war halt irgendwie ungeschliffen. Es gab irgendwie immer Gründe, sich das selber zuzuschreiben. Und im Moment ist das ja aber ein kollektives Schicksal. Das heißt, es ist irgendwie ganz klar, das, was da passiert, habe ich nicht verursacht, sondern das ist mir zugestoßen. Und gleichzeitig natürlich ist es was ich mache, das mache ich ja auch für die Gesellschaft. Also ich bleibe ja nicht zu Hause nur für mich, sondern ich bleibe auch zu Hause, weil ich andere damit schütze. Und ich glaube, das verändert gerade auch die Weise, wie auf Einsamkeit geguckt wird.
Nun gibt es ja auch durchaus, ich denke, das müssen wir auch natürlich berücksichtigen, auch Ältere, die dann Partner, Partnerin verloren, gestorben sind. Wir haben das eben auch im Beispiel gehabt, auch gehört. Also da ist eigentlich die Schuldfrage überhaupt gar nicht vorhanden. Und trotzdem gibt es ja irgendetwas, dass man dann sich doch eher zurückzieht, eher sich schämt, vielleicht auch aufgrund seiner Situation. Und das Umfeld, Menschen um einen herum, gar nicht wirklich mitbekommen, wie es einem geht.
Ja gut, ein Problem bei Trauer ist natürlich gerade, dass die institutionelle Form der Trauer nicht so funktioniert. Also sagen wir mal, das öffentliche Begräbnis, das funktioniert gerade so nicht. Hm. Auch die Trauerphase, wo sich Menschen ja sehr stark zurückziehen, ist im Moment natürlich problematischer, weil die Brücke zurück dann nicht so einfach aufzubauen ist. Und in dem Zusammenhang, sieht man, dass da irgendwie gerade ein Problem durch die Corona-Krise da ist, das so normalerweise halt eigentlich durch eingespielte und tradierte Praktiken besser gelöst ist.
Nun sind Kontakte einfach erschwert. Wir haben schon über diese physische Distanz auch gesprochen, über diesen Unterschied soziale und physische Distanz. Gleichzeitig gibt es das digitale Netz mit natürlich vielen Möglichkeiten auch zusammenzukommen, zu zweit mit irgendwelchen Videokonferenzen, dann auch in irgendwelchen anderen, tatsächlich auch mit mehreren gemeinsam, dann auch im Videochat. Ist das eine Alternative? Ist das ein Ersatz aus Ihrer Sicht? Oder würden Sie sagen, das kann all das an Nähe und Kontakt nicht ersetzen?
Also alles ersetzen kann es mit Sicherheit nicht. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass es kompensatorisch zumindest erstmal ist es besser als sozusagen das Gegenteil, nämlich gar nichts. Ne? Und das sieht man, glaube ich, ganz deutlich. Ich habe an einer Studie von Snapchat mitgewirkt, wo die Leute das mit überwältigender Mehrheit sagen. Also dass jetzt ganz viel über das Digitale gemacht worden ist. Das war jetzt natürlich eine Studie unter jungen Leuten. Aber es ist da überwältigend viel gemacht worden und die Praktiken sind auch sehr divers. Also man verschickt Bilder, man stellt sich jemanden in den Raum und dann ist es so, als wäre er quasi mit im Raum. Man schreibt Texte und so weiter. Also es ist da ganz viel passiert und irgendwie ist das natürlich vielleicht auch erstmal experimentell und am Anfang schön, aber es ist natürlich kein Zustand für die Dauer.
Also es ersetzt letztlich das Miteinandertreffen nicht. Eben hat eine Hörerin zum Beispiel bei uns in der Runde gesagt, sie ist gern Gastgeberin, sie lädt gerne ein nach Hause. Und da geht es natürlich auch um Nähe, auch um körperliche Nähe, um Zusammensein und Miteinandersein. Philipp Nazareth ist am Telefon, ruft aus Bayern an, 23 Jahre alt, lese ich. Herr Nazareth, erstmal guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Hallo, wie geht's Ihnen?
Ja, also jetzt gerade bin ich bei meinen Eltern, also eigentlich ganz gut.
Sie sind Student oder arbeiten?
Genau.
Sie sind Student.
Ja, genau.
Okay.
Ich wollte nur anmerken, also welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ich habe letztes Jahr begonnen, in einer neuen Stadt zu studieren und hatte eben de facto eigentlich nur ein Semester, also das Wintersemester, um die Stadt kennenzulernen, um Kommilitonen kennenzulernen. Und habe da schon gemerkt, dass das durch das Quarantänesemester dann, also durch das digitale Semester, dass mir da was fehlt, einfach abgeht. Mhm. Und ich finde, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, dass die Studierenden irgendwie ein bisschen hinten runterfallen. Also die Schulen haben ja eine große Lobby und die Wirtschaft auch zu Recht und alles zu Recht, aber wollte das nochmal.
Und Herr Nazareth, wenn man jetzt an dieses Wintersemester denkt, dann ist es ja auch ein digitales Erstsemester. Also es gibt keine Begrüßungsparty in Anführungszeichen, kein Kennenlernen, auch dann zum Beispiel dann auch im Vorlesungsraum oder sowas. Also all das findet ja derzeit nicht statt.
Viele, ja, das, Das hat mich Gott sei Dank nicht getroffen, weil ich ja im letzten Semester noch angefangen habe.
Genau.
Aber genau, stimmt, ja.
Aber ich vermute mal auch, wie jetzt in Ihrem Fall, viele sind ja dann auch nach Hause gefahren, dann auch wieder auch zu ihren Eltern, weil Nebenjobs weggefallen sind, man sich vielleicht dann auch die Wohnung oder das Zimmer nicht mehr leisten konnte. Das heißt, ich vermute mal, das, was an Kontakten, an Erstkontakten dann da war im Erstsemester, ist dann auch wieder zerbröselt. Ist das ein Stück so?
Das ist genau meine Erfahrung eigentlich. Und ja, hatte jetzt auch eigentlich Hoffnung fürs Wintersemester, dass man vielleicht wieder zum Unisport teilweise gehen kann, solche Sachen. Es bedarf großer Kraftanstrengungen. Es ist auch möglich, glaube ich, dass man das weiter pflegen kann, aber es ist halt nicht ganz einfach. Genau.
Wir geben das mal weiter, denn Herr Schubin ist ja an der Uni in Kassel. Herr Schubin, das Problem bekannt, auch bei Ihnen, auch als Lehrenden bekannt?
Ja, das Problem kennen wir. Ich kenne es natürlich eigentlich noch viel besser irgendwie aus meiner eigenen Erfahrung, oder kann es mir gut vorstellen, weil die ersten Semester sind natürlich super essentiell, weil da lernt man die Leute kennen, mit denen man hinterher das ganze Studium bestreitet. Und da sind natürlich die Partys wichtig und irgendwie ist das in den ersten Semestern ja auch alles viel wichtiger als das Studium, wenn ich so zurückdenke. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir aus vielen Studien wissen, dass die Einbindung in das soziale Leben der Universität auch wichtig für den Studienerfolg ist. Also die Abbrecherquoten sprechen dafür. Leute, die ihr Studium abbrechen, sind häufig Menschen, die in ihren Studiengang nicht gut integriert sind auf so einer sozialen Basis. Und das macht uns natürlich, denke ich, als Lehrenden große Sorgen, dass wir in den nächsten Semestern dann irgendwann davor stehen, dass wir Studierende haben, die nie im Studiengang angekommen sind und die dann einfach ja nie den Sinn im Studium finden, weil den findet man ja mit den anderen. Und das ist, glaube ich, was, das wird auf die Unis auch noch zurollen im großen Maße.
Herr Schubin, nun funktioniert Schule und Vorlesungsräume sind teilweise um ein Mehrfaches größer an den Universitäten als Klassenräume und gleichzeitig tatsächlich keine Präsenzvorlesungen in der Uni. Passt das irgendwie zusammen? Setzen Sie da auch ein Fragezeichen dahinter oder sagen Sie, nee, das ist schon in Ordnung?
Das ist schwierig zu sagen, weil, also ich sehe das an der Uni Kassel, wir haben natürlich, weil wir Biologen und sagen wir Fachexperten für diese Probleme vor Ort haben, haben wir natürlich ein sehr, sehr ausgefeiltes Hygienekonzept, zum Beispiel in der Mensa, von dem ich sagen würde, das ist super sicher. Also da kann einem eigentlich echt nichts passieren. Oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass einem da was passiert. Aber das ist natürlich in den Unis, ich würde sagen, auf dieser Seite so, durch das extrem hohe Expertise sind die Maßnahmen, die die Unis treffen, vermutlich immer ganz stark am sicheren Ende. So rum würde ich das ausdrücken. Ob das falsch ist, das vermag ich, glaube ich, so nicht zu beurteilen.
Müssen und können wir hier auch nicht klären.
Die Binnenlogik, die in den Unis greift, weil einfach diese massive Expertise zu diesen Sachverhalten da ist, dass man dann was findet, was wirklich dafür sorgt, dass niemandem was passiert. Man darf auch nicht vergessen, dass die Lehrenden relativ alt sind an den Universitäten, ne? Das heißt, man hat relativ viele Risikopersonen.
Kommt auch noch damit dazu. Und man muss natürlich auch sagen, mit Blick auf die Schulen, dass der Präsenzunterricht durchaus natürlich auch umstritten ist. Das sieht man anhand der Tatsache, dass viele Schülerinnen, Schüler, Lehrer auch in Quarantäne sind. Herr Nazareth, herzlichen Dank für Ihren Anruf, dass Sie auch da als Student uns die Situation auch geschildert haben. Frau Wegener von Teng, es schreiben uns mehrere, die nochmal auch über ihr Alleinsein erzählen. Und da spielt sehr, sehr schnell natürlich auch eine Rolle, dass Cafés, Restaurants nicht geöffnet sind. Dort, wo man zum Beispiel ein Weilchen auch unter Menschen sich fühlen kann. Solo selbstständig schreibt hier jemand und er fühlt sich tatsächlich alleine, nicht genug Freunde und er sagt, ich fühle mich absolut einsam. Haben Sie irgendeine Idee? Können Sie Menschen, die anrufen, irgendeine Perspektive geben? Oder geht es erstmal darum, auch diese Situation zu verstehen und vielleicht auch auszuhalten?
Es geht sicherlich darum, alles hängt immer mit dem Annehmen zusammen. Das Annehmen ist sicherlich die Grundvoraussetzung für das Bewältigen einer Situation. Aber in unseren Gesprächen gehen wir tatsächlich auf die einzelnen Personen ein und geben auch Ratschläge, ganz spezielle Ratschläge für den Einzelnen, was wir glauben, was sinnvoll wäre, wie er vielleicht seinen Tag schön verbringen kann. Ich glaube, es geht in diesen Zeiten ganz doll darum, dass jeder für sich Kraft schöpft in kleinen Dingen. Und das sind für für sie andere Dinge als für mich. Und das zusammen zu erarbeiten und mit den einzelnen Telefonanrufern, das ist eigentlich das Schöne an dem Dienst. Und das machen wir tatsächlich.
Also es geht um Kraftquellen, so wie ich sie verstehe.
Unbedingt, ganz unbedingt, ja. Das kann was ganz Kleines sein. Nicht? Für den einen ist das einfach eine Blume kaufen und die sich auf den Tisch stellen. Für den anderen ist es ein schönes Essen kochen. Für den nächsten ein Telefonat. Das ist individuell.
Oder das tägliche Zeitungslesen, wie wir die Zeitung lesen, wie wir das eben auch gehört haben. Thomas Hoffmann aus Leipzig ist nun am Telefon. Herr Hoffmann, grüße Sie.
Guten Tag, ja.
Sie leben alleine?
Ich lebe, ja, notgedrungen, schicksalhaft alleine.
Schicksalhaft heißt, dass...
Meine Frau ist letztes Jahr an Krebs verstorben.
Ich meine, das ist ja schon ohne Corona schon mit das Schlimmste, was einem überhaupt passieren kann. Wie ist es jetzt mit Corona unter diesen Bedingungen? Wie gehen Sie damit um? Wie können Sie damit umgehen?
Naja, am Anfang war das so, ja, Sie grenzen das aus. Ne? Sie sind ja eh alleine. Dann mache ich alles aus hier, weil manchmal für mich jetzt das Gejammere, ich kann es nicht mehr hören. Ne?
Das ist dann zu viel auch.
Das klingt doch jetzt ein bisschen egoistisch, aber letztendlich ist es so. Ja, und ich sag mal, Kontakte knüpfen, man hat versucht, das anzufangen. Viele Freunde sind auch alle reserviert, weil die nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, meine Kraftquelle und meine Basisstation war meine Frau.
Nun haben wir ja eben gehört, auch von Frau Wegener von Teng, dass es darum geht, und wenn die Kraftquelle noch so klein ist, da etwas auch für sich zu finden. Gibt es da etwas, was Ihnen Freude macht, wo Sie sagen, also da ist noch ein Stück Kraft auch möglich für mich?
Ja, also ich kann ich jetzt so in der Form nicht sagen. Ich sag mal, mir ist ja eine Katze zugelaufen.
Das könnte eine Kraftquelle sein.
Ja, und wie soll ich sagen, die kommt immer wieder. Erst wollte ich das gar nicht annehmen, weil ist und jetzt ist es so, ja, die, ich versuche das irgendwie, dass wir da, ich stelle der Futter hin, dass sie kommt und manchmal isst es und manchmal nicht. Also ja, man kämpft da auch wenn man andere anruft. Ich habe versucht, gibt es ja Vereine hier in Stadtbezirken und so weiter, aber das ist ja alles zu, ne? Dann wollte ich irgendwie was machen mit Englisch, dass ich irgendwie unter Leute komme. Und ja, ist aber alles nicht,
geht auch nicht
da. Und ja, das ist dann schwierig. Und da verlässt einen dann manchmal auch ja die Kraft, dass sie irgendwie noch was machen. Sie machen dann fast gar nichts mehr und sitzen starr rum.
Wir haben ja Frau Wegener von Tenk hier mit in dieser Runde dabei. Gibt es eine Idee bei all dem, was geschlossen ist, Frau Wegener von Tenk, wo Sie sagen, da können Kraftquellen sein, vielleicht auch Herrn Hoffmann?
Also wir würden das sicherlich jetzt in einem langen Gespräch zusammen herausfinden, der Anrufer und ich, womit er seinen Tag tatsächlich verbringt, was vielleicht früher seine Hobbys waren und worauf er sich vielleicht zurückbesinnen kann. Und dann gäbe es sicherlich irgendetwas, was wir herausfiltern können. Aber das sprengt natürlich Zeit, die wir in der Sendung haben, weil das wirklich ein sehr, sehr, sehr individuelles Thema ist. Aber meine Erfahrung zeigt, dass man immer etwas findet. Man muss einfach sich Zeit nehmen, sich darauf einlassen und dann gibt es tatsächlich immer eine Lösung.
Herr Schobin, nun ist diese Corona-Krise, Pandemie schon für Menschen, die in Beziehung, in Familie leben, das ist schon eine Herausforderung. Auch mit all den Ängsten, Sorgen, wie auch immer, klarzukommen. Nun kommt noch so ein Schicksalsschlag dazu, wie wir es gerade bei Herrn Hoffmann auch gehört haben. Haben Sie als Wissenschaftler eine Idee, wie es gelingen kann, auch aus dieser Spirale ganz grundsätzlich herauszukommen, vielleicht gar nicht am wirklich Einzelbeispiel festgemacht?
Ja, das ist eine schwierige Zwickmühle, in der man da steckt, weil ich will das mal sozusagen, das ist natürlich alles generalisierend, aber gerade das Verwitzeln ist natürlich ein Moment, in dem normalerweise der Freundeskreis sich nochmal neu ordnet. Besser erforscht ist das tatsächlich für Frauen als für Männer, aber das ist ein Moment, in dem es ganz wichtig ist, dass einem dieser Übergang gelingt in ein neues Leben. Und da spielen halt alte Beziehungen eine Rolle, aber auch neue Beziehungen, die man knüpft. Häufig findet man ja Freunde über Freunde und im Moment ist das alles lahmgelegt. Das heißt, so als Soziologe würde man sagen, Herr Hoffmann ist so langsam am Ende seiner Trauerphase, möchte das abschließen und jetzt ist der, wenn man so will, das Vehikel, um damit abzuschließen, nicht wahr? Und das ist, da ist, fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf ein, weil die Weise, wie wir das normalerweise machen, halt gestört ist letzten Endes. Wir haben da ist alles in Unordnung, was normalerweise jetzt tragen würde.
Nun dauern, Herr Schubin, Trauerphasen natürlich so lange, wie sie dauern, aber diese Möglichkeit auch, er hat es ja auch gesagt, mit Englischunterricht und, auch neue Menschen kennenzulernen, die sind natürlich für viele, aber in dem Fall natürlich nochmal besonders auch eingeschränkt. Herr Hoffmann, von dieser Stelle aus alles, alles Gute in Richtung Leipzig. Vielleicht, dass im Dezember tatsächlich ja auch schon es Bereiche gibt, die vielleicht dann auch geöffnet werden. Vielleicht gehört dann auch die Möglichkeit dazu, sich mit Menschen zu treffen und vielleicht gemeinsam auch Englisch zu lernen. Wir gehen weiter zu Ingrid Pliske. Frau Pliske, guten Morgen aus Goslar.
Guten Morgen.
Hallo, grüße Sie. Erzählen Sie, 78 Jahre jung lese ich hier und Sie leben alleine?
Nein, ich lebe nicht allein.
Okay.
Ich habe angerufen, weil ich von allein lebenden Freundinnen umgeben bin.
Ja.
Und besonders einer bin ich sehr verbunden, die ich vor 15 Jahren in der UDL, die Universität fürs dritte Lebensalter in Göttingen, in der Schreibwerkstatt kennenlernte. Diese gemeinsame Leidenschaft für Schreiben hat uns bis heute verbunden. Sie ist verwitwet und ich spürte, dass für sie in dieser Zeit im November es besonders anstrengend wird. Und hatte dann die Idee, die ich sofort umsetzte, lass uns doch in diesem November Briefe schreiben, die wir uns sonst ja auch schreiben, in die automatisch jetzt die Befindlichkeit einfließt. Und das tun wir nun seit dem 2. November. Und diese Idee würde ich sehr gern anderen vermitteln wollen, die nun nicht professionell schreiben können müssen. Die Gedanken, das sagte ich vorhin, als ich angerufen wurde, die Gedanken fließen bei mir am besten, wenn ich sie handschriftlich verfasse. Jeder hat dann seine starke Stunde am Tag, in der er sagen kann oder sie, jetzt kann ich meine Gedanken fließen lassen. Und wenn dann eine Antwort kommt, was ich hoffe, dass es auch bei anderen so geschieht, dann ist das eine gedankliche Verbindung, die letztendlich beide Seiten stärkt. So empfinden wir das, denn heute ist ja schon der 13. und wir sind schon ein paar Mal hin und her mit unseren Gedanken spazieren gegangen und wollen das auch bis zum Ende des Novembers durchhalten und dann ein kleines Büchlein daraus machen, das wir verlegen wollen.
Ah, eine sehr schöne Idee, Frau Pliske, die vielleicht auch für andere, Sie haben es ja gerade angedeutet, es könnte möglicherweise auch ein Vorbild sein. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Frau Wegener-Fonteng, das, was ich da auch wieder raushöre, ist natürlich, dass wir von Frau Pliske gehört haben, ja, ich habe gespürt, da geht es meiner Freundin nicht ganz so gut. Das wird natürlich noch schwieriger, wenn es dann in Richtung Nachbarschaft und so weiter geht. Wie können wir ein Gespür dafür entwickeln, dass Menschen vielleicht Kontakt, Nähe, Unterstützung brauchen? Was ist Ihre Erfahrung?
Also meine Erfahrung jetzt jenseits des Dienstes, einfach aus Nächstenliebe heraus, ist ehrlich gesagt, dass man mit einem offenen Ohr, offenen Augen und einem offenen Herzen durchs Leben gehen soll. Es ist sehr einfach, auch mal Nachbarn im Flur anzusprechen, zu fragen, ob man ihnen was abnehmen kann, weil man sieht, dass die alte Dame kaum noch die Treppen hochkommen kann. Zu fragen, wie geht es ihnen? Ist alles in Ordnung? Kann ich ihnen was abnehmen? Das ist ganz wenig, eine winzige Geste, aber die kann manchmal alles bedeuten. Und gerade in Großstädten wie in Berlin, in der jeder zweite Haushalt ein Single-Haushalt ist, ist es absolut eminent wichtig, dass wir gucken, wer mit uns in den großen Wohnungen und Häusern lebt. Also es ist, und das ist wirklich oft eine ganz, ganz kleine Geste.
Nun hat uns auch eine Hörerin aus Dresden geschrieben, Frau Wegener-Fonteng, und sie fragt nach, dieses Telefon Redezeit von den Maltesern in Berlin, gibt es das auch in anderen Städten in Deutschland oder ist das tatsächlich nur auf Berlin beschränkt?
Das Telefon in der Form gibt es überall in Deutschland, in verschiedensten Städten. Ich würde da empfehlen, auf die Website von uns zu gehen, das ist das www.malteser.de. Und da sieht man dann auch, wo es angeboten wird. Selbstverständlich ist das natürlich so, wir sind ein Telefondienst. Wir können von überall mit jedem telefonieren. Das ist ja nicht ortsgebunden.
Also man muss in dieser Stadt selber dann nicht leben.
Nein, absolut nicht. Nein.
Eva Musa, das wird sicherlich unsere letzte Hörerin heute sein, mit 84 Jahren ruft uns an. Frau Musa, grüße Sie erstmal. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Eva Musa.
Hallo, erzählen Sie. Auch allein lebend und wenn ja, wie geht es Ihnen damit?
Ja, da komme ich schon mit zurecht. Also ich bin verwitwet vor 4 Jahren, da bin ich nochmal umgezogen. Ich habe an der Nordsee gewohnt und wohne jetzt hier im Schwarzwald in der Nähe meiner Tochter, aber nicht bei ihr. Und ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht. Ich habe vor 4 Jahren hier allerdings nochmal mit 80 Jahren alles neu kennenlernen müssen. Ich kannte keine Straße, kein Bäcker, also gar nichts. Ja, habe das gelernt und konnte auch noch ein bisschen Auto fahren, habe auch das gelernt und fühle mich eigentlich ganz wohl. Ich habe Kontakte, ich habe überall hier im Haus mich vorgestellt, habe Kontakte gefunden, aber nicht, dass wir uns in die Wohnungen laufen. Aber ich kann überall reden und im Anfang, als ich hier war und Mutterseelen alleine, da habe ich auf der Straße Leute angesprochen, die einen Hund dabei hatten und habe einfach den Hund so nett gefunden und da geht den Leuten das Herz auf. Und da konnte ich auch mal mit jemand reden. Und wir haben hier noch die Stadtmühle. Das ist sehr schön. Das ist eine Einrichtung für alle Leute, aber da kommen hauptsächlich ältere Leute hin. Aber jetzt durch Corona ist natürlich alles abgeschnitten.
Frau Musa, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil in 2 Minuten gut ist die Sendung zu Ende. Deswegen wollte ich Sie fragen, wie ist es jetzt in Corona-Zeiten? Ist ein Stück von diesen Kontakten, die Sie da auch neu geschaffen haben, geblieben?
Telefonisch sind sie geblieben. Und ich kann mich auch zu Hause ganz gut beschäftigen. Also ich telefoniere sehr, sehr viel. Und ich gehe auch raus. Ich gehe sehr viel raus. Ich gehe spazieren, ich gehe in den Park. Also ich denke, Carpe Diem, nütze den Tag. Jeder Tag ist ein bisschen anders. Und ich finde mich da einigermaßen mit zurecht.
Frau Musa. Dann, ich muss das und nehme das jetzt mal als Punkt, wie gesagt, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Also herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und auch diesen Neuanfang, so habe ich das verstanden, jetzt im Schwarzwald auch gut hinbekommen haben. Ich möchte vielleicht zum Schluss, Herr Schubin, noch mal ganz kurz fragen. Diese Phase auch der physischen Distanz, das wird ja jetzt andauern, mal mit mehr oder weniger Lockdown. Wir haben gehört von der Kanzlerin, es werden noch entsprechend anstrengende Monate jetzt die kommenden. Was raten Sie, wie kann man alleinlebend gut durch diese kommende Zeit gehen?
Also ich glaube, so wie eigentlich die meisten Anrufer das geschildert haben, man muss halt probieren, was man an Kontakten hat, das möglichst irgendwie zu pflegen, übers Telefon, über Briefe, über digitale Medien. Und wenn man es nicht mehr aushält, kann man ja auch mit einer Person aus dem Haushalt, beziehungsweise mit einem anderen Haushalt sich auch noch treffen. Das heißt, man muss auch irgendwie selber abschätzen, wann es so viel ist, dass man darunter zu sehr leidet und dann wissen, welches Risiko man sich zumuten kann. Ich glaube, diese Mischung aus stoischer Gelassenheit und Aktivität, die wird einen darüber bringen.
Dann nehmen wir das an dieser Stelle als Schlusswort. Viel Abstand, wenig Kontakt, Alleinleben in Corona-Zeiten. Unser Thema heute mit Stefanie Wegener von Teng, der Leiterin des Telefondienstes Redezeit bei den Maltesern in Berlin. Und in der letzten halben Stunde auch noch mit dabei war Dr. Janosch Schubin, Soziologe an der Universität in Kassel. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Nach den Nachrichten folgt wie gewohnt an dieser Stelle Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.